Oppo und OnePlus verlassen vielleicht Europa oder auch nicht? Das war die Frage der letzten Woche. Und Xiaomi 13 Ultra soll jetzt wohl im April herauskommen. Und es gibt wohl schon einen geleakten Termin oder auch nicht. Werden wir mal sehen. Heute, das ist die Folge der oder auch nicht. Aber was wir wissen, es gibt jede Menge Huawei-Geräte, die jetzt in China erschienen sind. Und damit beschäftigen wir uns heute. Denn neben mir sitzt heute natürlich wieder Torben.
Oder auch nicht.
Wer weiß es.
Maske runter. Maske runter. Ja, ich bin Alex.
Das wäre krass.
Das wäre krass. Das wäre Plot-Twist. Ich bin super verwirrt gerade, weil der oben der Monitor ist und der sonst da ist. Also verzeiht mir, wenn wir mal nicht ganz in die Kamera schauen. Aber wir wollen ja auch uns anschauen. Wir reden ja miteinander, nur wir heute ohne Alex. Der war ja letzte Folge zur Jubiläumsfolge mal wieder Gast. Schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Auch wenn er nicht kopfüber war. Den Joke können wir uns mal verknüpfen in der Postproduktion.
Ja, aber wenn letzte Woche die Jubiläumsfolge war, dann ist ja diese Woche die 100. Podcast-Folge überhaupt.
Krass.
Wenn man den Trailer nicht mitzählt. Also hier gibt es nur Jubiläen.
Jubiläen?
Jubilare?
Ja.
Ja, so.
Jubilees. Ja. Genau. Deswegen, falls euch die Folge gefallen hat und euch der Podcast sowieso gefällt, dann würden wir uns auf jeden Fall über ein Abonnement freuen. Das kostet auch nichts, ist ganz gratis, im Gegensatz zu vielen anderen Abonnements. Likes kostet auch nicht und eine Empfehlung an die Freunde kostet auch nichts. Eine Bewertung bei Spotify oder Apple ebenfalls nicht, also alles umsonst. Hat sich auch Oppo gedacht. Da gab es jetzt in den letzten beiden Tagen ein wirkliches Hin und Her auf Twitter, ob man jetzt weiter in Europa bleibt oder auch nicht.
Ja, es war so ein bisschen komisch. Wir haben uns gerade zum Mittagessen hingesetzt. Da guckt Tom auf sein Handy. Ja, Oppo verlässt Europa, war da die Headline. Saßen wir da und so, okay, das ist krass. Also wir in Deutschland haben ja sowieso schon das mit dem Bann von Oppo, das Problem. Und jetzt so komplett Europa weg, schon schwierig. Aber dann hat sich das innerhalb von weniger Stunden so ein bisschen hin und her entwickelt. Dann hieß es Oppo und OnePlus komplett weg. Vielleicht nur Oppo weg, vielleicht nur in Großbritannien und in Deutschland. Und letztendlich kam dann eine Pressemitteilung, beziehungsweise es haben Presse bei Oppo angefragt. Und die haben gesagt, nö, wir sind committed für das Europageschäft in den existierenden Märkten. Also jetzt doch nicht oder doch vielleicht. Vielleicht kann man da irgendwas reininterpretieren. Was man auf jeden Fall sagen muss, es wäre sehr schade, wenn Oppo weg wäre.
Erstmal würde ich sagen, ich glaube, an der Situation merkt man vielleicht dann auch die Erfahrung in dem Ding, weil als ich die News gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich mache erstmal Mittagessen, da tut sich bestimmt noch irgendwas. Ich schreibe erstmal noch nicht und wir warten mal ab und dann war es ja wirklich auch ein Hin und Her. Es wäre super schade auf jeden Fall, was man jetzt, wo ein bisschen Raum für Interpretation wäre, so alle existierenden Märkte, inwiefern der Markt in Deutschland gerade noch existiert, wenn sie dort keine, zumindest Smartphones und so veröffentlichen, ist natürlich fraglich. Also eigentlich ist der offizielle Status, es bleibt alles, wie es ist. Andreas Voice. Bleibt ja alles so, wie es ist. Aber ja, ist natürlich, wenn so ein Gerücht mal rumgeht, kann ja auch sein, dass es da sich erst in 2 Wochen oder so bewahrheitet und die das noch nicht, keine Ahnung, das Statement noch nicht raus haben oder alle also Details geklärt haben.
Die Meldung kam halt von Leuten, die durchaus schon sehr zuverlässig quasi sowas hervorgesagt haben.
Ja.
Und ich denke mal, da ist irgendwas dran. Ob es dann so ist, wie es ursprünglich berichtet wurde, ist, glaube ich, noch unklar.
Ja.
Man kann sich da, glaube ich, verschiedene Szenarien quasi ausdenken. Eine der am realistischsten ist, glaube ich, das, was Roland Quandt jetzt auch quasi nochmal auf Twitter gepostet hat. Den kennt man von zahlreichen Leaks und allem Möglichen. Für Winch Future ist der tätig. Dass quasi das deutsche Office geschlossen wird in Düsseldorf und dass das europäische bestehen bleibt quasi, was ja irgendwie Sinn macht. Sie dürfen gerade in Deutschland keine Smartphones verkaufen und ja, ich weiß nicht, was das deutsche Team dann da gerade so aktuell überhaupt machen darf, weil Oppo-Kopfhörer oder so sind jetzt auch nicht so groß in Deutschland. Würde Sinn machen, wenn man dann quasi das Deutschlandgeschäft jetzt nicht einstellt, sondern halt einfach das Office schließt und das dann vielleicht einfach das Europäische mit übernimmt, weil werden vermutlich ähnliche Aufgaben sein. Und ja, und dann ist vielleicht daraus so das entstanden, dass das Gerücht kam.
Ja.
Ist dann halt die Frage, wie das mit Großbritannien dann auch noch zu tun hatte, weil das ist ja vermutlich dann nicht das Gleiche. Alles so ein bisschen hin und her.
Voll. Also wäre ja super schade, allein schon. Also wir waren ja auch schon tatsächlich öfter in Düsseldorf im Büro. Mhm. Und ich bin da auch schon öfter vorbeigefahren. Wir haben da Videos schon gedreht zu den ganzen innovativen Sachen. Das wäre natürlich erstmal schade für die Leute, die da einfach arbeiten. Ja, gar keine Frage, wenn da was geschlossen werden würde. Ja, vielleicht finden es manche auch cool dann. Vielleicht müssen wir nach London oder so dann. Keine Ahnung. Es ist aber auf jeden Fall schade, weil ich finde, Oppo ist eigentlich... Und ich habe so das Gefühl, das Kommentar habe ich vermehrt jetzt unter den aktuellen Xiaomi-Videos gesehen. Da haben Leute kommentiert, irgendwie machen die Leute nichts mehr Neues, oder? So gerade so viele von den Xiaomi-Geräten, das war einfach alles nochmal, ja, nochmal aufgewärmt, so, okay, alles vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schneller. Aber die Innovation fehlte so ein bisschen. Das Thema ist ja schon seit ein paar Jahren quasi Thema, ist wirklich noch schnelleres Laden, die Innovation und immer bessere Kameras. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass Oppo in Sachen Innovation ganz vorne mit dabei ist, sei es damals mit dem ersten Fingerabdrucksensor unter dem Display, dann hatten wir da das Oppo X2021, das Rollkonzept-Smartphone da in der Hand. Sie hatten so eine AR-Brille, sie haben eine ausfahrbare Linse gebaut in ein Smartphone als Prototyp. Also die sind schon immer, finde ich, was Innovation angeht, ganz vorne mit dabei.
Die waren auch das mit dem wirklich kabellosen Laden, ne?
Also ja, genau.
Xiaomi hatte das nur als so ein Demo-Video gezeigt und Oppo, das hattest du ja sogar
gesehen. Ich habe das getestet, ja, genau. Das war auf jeden Fall auch krass, auch wenn der Prototyp da jetzt optisch nicht ganz so schön war, aber es hat funktioniert. Quasi einfach ein Gerät in der Luft zu haben, also das war, hatte nirgendwo Kontakt zu etwas und es hat geladen.
Das so, ist schon krass.
Das war noch nicht, also nicht auf krasse Distanz, aber überhaupt so, das war schon einfach mega. Also an so Sachen und das natürlich theoretisch eine Bremse. Gut, man muss sagen, die ganzen Innovationen kommen aus China. Daran ändert sich jetzt auch nichts. Aber es war natürlich gerade für uns als Journalisten, als Tech, als Influencer, wie auch immer, da auch eine Anlaufstelle zu haben. Gerade dann in Düsseldorf, hier bei uns um die Ecke quasi vom Büro, war natürlich auch immer super praktisch. Deswegen, aber auch das ist jetzt nicht beschlossen oder so. Warten wir mal ab, wie das sich entwickeln wird. Das, was ich daran problematisch finde, und das wird ja dann nicht nur Oppo und OnePlus betreffen, aber ist so, Xiaomi steht dann halt relativ alleine da, als die günstige China-Konkurrenz gegenüber Samsung, Huawei und Google. Und ich habe fast schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie das auch wissen und sich man da deswegen die Preise in Deutschland auf dem deutschen Markt auch ein bisschen anziehen kann. So, weil mit wem vergleichen sie sich jetzt? Hätte sie nicht da sind? So.
Also erst ist Huawei so weggefallen, sind immer noch da, reden wir ja gleich auch drüber.
Ja.
Dann jetzt halt Oppo, damit halt auch OnePlus und Realme, besonders Realme natürlich im Budget-Ding und auch die Nord-Geräte von OnePlus, so absolute Konkurrenten zu Xiaomi. Gut, wenn die jetzt nicht mehr in Europa sind, dann wer ist der Konkurrent? Samsung? Also
ja, deswegen, Xiaomi ist komplett auf Samsung-Niveau jetzt quasi, also auch preislich einfach auf das Niveau gezogen, weil so ein Redmi Note 12 Pro kannst du mit einem Galaxy A34 oder 54 irgendwie vergleichen, auch preislich einfach. Sonst, klar, gibt es noch ein Nothing Phone, aber die haben nicht das Produktportfolio, um damit Xiaomi mithalten zu können. Und sonst bist du dann auch schon bei Motorola, wenn Gigaset und so Sachen vielleicht noch, die du dann im Saturn und so kriegst.
Ja, Motorola sehe ich noch irgendwie so, ich glaube Gigaset.
Ja, das ist nicht, aber was gibt es denn noch da in dem
Nokia? Ja, Nokia, ja, sind auch teurer geworden zudem und haben auch irgendwie an Bedeutung verloren.
Ja.
Und so. Bei den ersten Geräten hatte ich das Gefühl, die hatten noch so einen Hype, weil die auch dieses Android One-Konzept hatten.
Ja.
Aber irgendwie so, die haben ein neues Logo, glaube ich. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Aber sonst sind die voll runtergefallen.
Ja, und dann hast du eigentlich nur noch Xiaomi und Samsung. So, und dann kannst du schon fast damit mit Leuten, die mal vielleicht negative Erfahrungen mit Samsung gemacht haben oder denen das zu teuer war, die greifen dann schon zum Xiaomi. Weil man muss auch sagen, vorher auch mit Oppo und Vivo und Realme auf dem Markt war trotzdem Xiaomi immer noch das Stärkste. Ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht im Angreifermodus, aber die werden einfach bestätigt. Weil eigentlich in dem Preisbereich, wo Xiaomi stark war, konnte nur Realme bisher mithalten. Und da sind dann doch lieber noch viele Leute eher zu Xiaomi gegangen, weil es dann teils noch günstiger war. Die Oppo und Vivo-Sachen waren in der Mittelklasse auch immer ein bisschen teurer schon als Xiaomi. Aber jetzt kann Xiaomi sehen, okay, wir sind fast alleine da, wir können die Preise ein bisschen anheben. Das ist fast wie eine fast schon Monopolstellung in dem Budgetbereich, sag ich mal, in der Preisklasse bis 500, 600 Euro. Danach kommt halt auch die Konkurrenz dann mit. Ich meine, du kannst sicherlich noch an Realme und OnePlus-Geräte kommen und die importieren auf Amazon, aber Denk mal an die Leute, die das im Saturn kaufen oder im Vertrag kaufen wollen oder whatever.
Ja, und auch dann, also wenn sich das bewahrheiten würde, dass sie sich so komplett aus Europa zurückziehen, dann ist es ja auch nicht so leicht, das mal jetzt irgendwie aus Dänemark oder Holland das zu bestellen. Dann ist halt da auch weg.
Ja.
Und ich meine, wir haben ja Erfahrungen irgendwie damit, dass Leute auch durchaus aus China sich Geräte importieren, aber das ist, wie du gerade schon sagst, sind nicht die Leute, die dann Saturn gehen und sich dann Handy kaufen. Also da ist dann Xiaomi im Regal und halt kein Realme mehr.
Ja, und da wird es dann interessant, weil dann Xiaomi zwar diese Stellung inne hat vielleicht, aber dann auch die ganzen Leute, die Xiaomi groß gemacht haben, die ganzen Fans, sag ich mal, die dann nicht mehr bereit sind, die hohen Preise für Xiaomi zu bezahlen, weil sie wissen, es geht auch irgendwie günstiger. Und ja, ich weiß nicht, wo es dann hinläuft. So, wo orientieren sie sich dann hin? Dann vielleicht doch eher zu Samsung mal ausprobieren oder halt bei Xiaomi einfach die älteren Geräte noch kaufen, so die dann noch günstiger sind. Weil da ist dann halt auch einfach, das merkst du dann im Redmi Note 12 Pro, das ist gut, keine Frage. Aber du kriegst eine vergleichbare Leistung auch schon für 150 Euro weniger bei Xiaomi selbst, weil sich da im Vergleich zum Vorgänger und Vorvorgänger dann wiederum nicht so viel getan hat und ein Prozessor teilweise über 3 Generationen verbaut wird, mehr oder weniger. So, ne, und deswegen ist es sehr spannend zu beobachten, wo sich dieser Budget, dieses Segment bis 500 Euro hin entwickelt. Zumal es der größte Silberstreifen am Horizont im letzten Jahr, wenn das Nothing Phone da war.
Mhm.
Und das immer noch zu empfehlen ist, gar keine Frage, aber das nächste jetzt ein teures Modell wird und die sich jetzt nicht da in dem Markt platzieren, sondern die jetzt wahrscheinlich ein 600, 700, 800 Euro Handy rausbringen werden.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Bei Nothing hat man ja auch immer diese OnePlus Connection, was ja auch noch eine Option eventuell wäre, dass quasi sich nur Oppo zurückzieht und man das quasi alles an OnePlus gibt. Vielleicht kann man sich dann auch irgendwie mit Nokia einigen und man sagt dann zum Beispiel, OnePlus findet nicht mehr in China statt.
Ja.
Und wir bieten dann quasi Nokia an, dass wir eine Lizenz nur für OnePlus nehmen und dann kann man die Smartphones wieder kaufen. Wäre zumindest schlau, weil...
Was meinst du? Ob Nokia das mit sich machen lässt? Ich weiß nicht, wie verhandlungsbereit die sind.
Ich meine, letztendlich, also, wenn es dann quasi ein anderes Unternehmen ist, also, ich glaube, das Geld nehmen sie dann doch irgendwann mit.
Wahrscheinlich, ja.
Weil besser Geld haben als gar kein Geld.
Denke ich mir auch
mal. Ja. Und es ist ja tatsächlich schon ein Trend, jetzt bei Oppo und OnePlus zu sehen, dass eventuell das sogar das Ziel ist, weil dieses Oppo-Pad, was da in China erschienen ist, jetzt das zweite, sah sehr ähnlich zu dem OnePlus-Pad aus, was jetzt hier kommen soll. Und das Oppo Find X6 Pro wird nicht nach Europa kommen, das haben sie schon gesagt. Und es soll ja noch ein Ultra-Smartphone von OnePlus kommen. Und wenn das zufällig so ähnlich aussieht, würde mich das jetzt auch nicht wundern. Und damit würde man ja quasi back to the roots gehen, weil OnePlus war ja früher sehr quasi, wir nehmen uns dieses Oppo-Modell, passen ein bisschen was an.
Ja.
Und das ist dann das neue OnePlus. Vielleicht ist das
könnte quasi sein. Nostradamus-Fabian hier. Nostravian.
Ich fände es dann auch irgendwie ganz lustig, dann kündigen sie dann an, das so back to the roots, wir nehmen uns wieder Oppo-Dinger und
2 Alerts leider, Leute, nur für die Fans. Links und rechts. Ja, das könnte tatsächlich. Das wäre auf jeden Fall mal ein Strategiezug, der, glaube ich, auch der Community gefallen könnte. Wäre vielleicht Win-Win tatsächlich in der ganzen Situation.
Ich glaube auch, dass OnePlus in Europa die stärkere Marke ist. Also man sieht Oppo immer mehr, aber so wirklich, weiß ich nicht. OnePlus hat halt diese Enthusiasten-Community, die das dann halt auch an Familie und Freunde weitertragen. Ist vielleicht die stärkere Marke.
Es wäre dann auch geil, weil ich weiß gar nicht, wie sehr findet eigentlich Nothing so im asiatischen Markt statt? Überhaupt?
Im Indischen, glaube ich, sind sie, aber ich glaube, in China sind die bisher nicht.
Weil wäre schon cool, wenn OnePlus wieder hier den Markt zurückerobert und dann so, das ist Battle Nothing gegen OnePlus, da wird es marketingtechnisch wahrscheinlich auch ziemlich lustig.
Da gibt es dann ein paar fiese Reactions von Kaipei auf seinem YouTube-Kanal.
Ja. Ich warte nur drauf. Hast du die, haben wir über die Nothing Ear 2 schon geredet?
So ein bisschen, glaube ich, letzte Woche.
Ja, waren die da schon vorgestellt?
Nee, da waren die noch nicht vorgestellt.
Ja. Wie fandst du das Launch-Video?
Ja, war schon sehr lustig, dass er quasi verschiedene Tech-YouTuber nachgemacht hat. So auch die ganzen Sets nachgebaut und so voll aufwendig. Und dann quasi MKBeach, die am Ende dann noch einen Gastauftritt hatte. War schon ganz nett gemacht, das machen die schon richtig gut.
Ja, besonders weil das erste Nothing, das Earbud oder das Nothing Phone Event, das war richtig lame, weil ich im Kino saß und so halb enthusiastisch, wir müssen nur das Handy und guck mal hier an, so, dann Display und so.
Da war ja der Twist irgendwie, dass sie das die ganze Zeit mit dem Nothing-Phone aufgenommen haben, war dann halt irgendwie ein bisschen doof, weil es irgendwie technische Probleme gab und der Ton dann auch irgendwie doof war. Und da war wohl nicht so ganz so glücklich damit, aber ja.
Ja, trotzdem war er nicht so enthusiastisch. Ja. Aber ja, genau, das war eine coole Sache. Ich glaube, MKBHD haben sie nachgemacht. I Justine, Mr. Who's the Boss, den ich gesehen habe bei dem Tommy Wetzler. Lecker Event. Und noch irgendjemand, den ich glaube ich nicht kannte. Und noch irgendjemand?
Ich glaube, einen indischen YouTuber haben sie.
Ja, okay. Würde auch dafür sprechen, dass sie groß in Indien sind, wenn sie einen indischen YouTuber auch noch mit aufnehmen. Ist mal gezeigt, wo das hingehen kann, alles. Und ich habe im Waveform-Podcast von MKBHD gehört, dass sie dem 98% geben, wie genau das Setting nachgebaut war. Also mit sehr viel Liebe zum Detail wurde da gearbeitet und sicherlich auch Kosten, Geld in die Hand genommen zum Release des der Nothing Ear 2. Die sind dann auch bei uns angekommen.
Ja.
Und wie findest du?
Ich finde, man hat erst gedacht, dass es gar nicht sich so viel geändert hat, aber sie sind tatsächlich immer so ein bisschen kleiner geworden und es wirkt alles so polierter quasi.
Ja.
Der Ton ist auf jeden Fall besser geworden, sind immer noch mega bequem, das Aussehen ist einfach einzigartig und ja, ich glaube, man erkennt immer noch ziemlich schnell, dass das Nothing Ears sind, wenn die jemand im Ohr hat. Also bisher finde ich die eigentlich ganz gut. Der Preis, bin ich mir noch nicht so sicher, ob sie den so halten können, aber ja.
150€, ne?
Ja, 149.
Ja, als die Ear One gestartet haben, die dann bei 100€ gestartet und sind dann im Nachhinein teurer geworden, ne?
Ja, quasi mit den Ear Sticks, die quasi rausgekommen sind, es war einfach eine Marktentwicklung und vielleicht haben sie die damals auch einfach mit Verlust verkauft, wobei man ja quasi die am Ende dann quasi 70€ oder so bei Amazon mal bekommen hat.
Ja.
Also ich glaube, die werden auch noch günstiger, könnte ich mir gut vorstellen, weil da hat man schon echt viel Konkurrenz in dem Markt.
Was auch ein bisschen günstiger ist als die Konkurrenz in dem Markt, ist unser Werbepartner für die heutige Folge, nämlich Dreamy. Und zu denen du was zu sagen hast, richtig?
Dreamy, die haben gleich zwei Ultra-Modelle auf dem Markt, der Dreamy L10 Ultra und der Dreamy L10S Ultra. Das S ist hier der entscheidende Unterschied. Und die haben gemeinsam, dass die quasi ein sehr starkes Reinigungspaket haben. Das heißt, man kann auf Teppichen und auf Hartböden sehr gut reinigen. Und aber auch ein Wischsystem. Die haben quasi diese rotierenden Wischmops, die quasi auch Druck auf den Boden ausüben können. Und so hat man ein sehr gutes Wischsystem. Das haben wir auch alles getestet. Und dieses Ultra heißt quasi immer, dass sie diese Reinigungsstation mit dabei haben, wo quasi die Saugroboter immer hinfallen können, Wasser nachtanken, aber auch diese Wischmops reinigen. Das heißt, wenn die mal irgendwie Schmutz aufgenommen haben während der Reinigung, sind die dann wieder sauber und können wieder losfahren. Und der Unterschied quasi zwischen beiden Modellen, das sind quasi zwei schon essentielle Funktionen. Einmal die Objekterkennung, das heißt, wenn irgendwo Spielzeug oder Kabel rumliegen, dann kann der Dreamy L10S Ultra, der kann da einfach drumherum fahren. Und der hat auch noch in seiner Ultrastation diese Reinigungsmitteldosierung, das sind so Kartuschen, die kann man da reintun. Und die sind jetzt quasi beide im Angebot bei Mediamarkt und Saturn. Der Dreamy L10S Ultra, den gibt es für 899€, was schon ein richtig starker Preis ist. Und wenn man dann quasi die Objekterkennung nicht braucht, kann man zum Dreamy L10 Ultra greifen und den gibt es für 849€.
Okay, also 50€ Unterschied zwischen den beiden. Wenn ihr dann noch Fragen zu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr natürlich die Testberichte zu beiden inklusive Videos in der Videobeschreibung. Danke an Dreamy für das Sponsoring dieser Podcast-Folge. Es gibt mal wieder Gerüchte zum Xiaomi 13 Ultra. Das ist ja so auch immer fast schon ein Running Gag. Ich weiß nicht, wie lange da schon drüber geredet wurde. Eigentlich schon seit dem Release des Xiaomi 12S Ultra. Und jetzt soll es angeblich wieder ganz nah vor der Tür stehen.
Genau, da steht ein Geburtstag an von Xiaomi. Wie immer im April, da feiern die auch das Xiaomi Fan Festival jetzt seit ein paar Jahren schon immer wieder. Es läuft gerade auch, da gibt es ein paar Angebote bei Mi.com. Und am 6. ist es soweit und das ist der Xiaomi-Geburtstag und das ist der 13. Geburtstag von Xiaomi.
Oh, wow.
Was natürlich jetzt mit dem Xiaomi 13 dann quasi ein perfekter Zeitpunkt ist, um das Event anzukündigen. Weil am 6. soll es noch nicht stattfinden, sondern am 11. dann.
Okay.
So, man macht die Ankündigung zur Ankündigung.
Oh ja, da bin ich mal sehr gespannt. Es klingt nach Xiaomi. Ich muss sagen, das ist mal ein Datum, was ich glauben kann. Ich weiß nicht, was haben sie denn letztes Jahr gemacht? Haben sie da was angekündigt in China zu dem Zeitpunkt? Wurde sogar?
Letztes,
nee, die S-Reihe war
Die S-Reihe war es nicht. Ich glaube, es war das neue Mix. was ist das?
Mix Fold, das könnte gewesen sein.
Und dieser dünne Laptop noch dazu. Und ich glaube, das Auto haben sie da das erste Mal dieses Navigieren gezeigt in doppelter Geschwindigkeit.
Ja, also von daher ist es durchaus realistisch, dass da was kommt. Und ist ja schon bestätigt, dass das Xiaomi 13 Ultra auch global rauskommt. Das hat Lei Jun auf Weibo, glaube ich, mehr oder weniger offiziell bestätigt, letztes Jahr schon. Von daher könnte das gut sein. Also es wird natürlich viel gemutmaßt. Ich bin mal sehr gespannt, wie so die Unterschiede zum 12 Pro sein sollen. 13 Pro?
13 Pro, ja. Ja, ist schon schwierig, weil das 13 Pro hat ja schon viele Ultra-Features quasi. Das ist gar nicht mehr so leicht, da jetzt nochmal eins draufzulegen. Aber ich denke mal, es gibt so Gerüchte irgendwie, dass man bei der Kamera so ein bisschen anderen Fokus setzt. Indem man den Fokus so ein bisschen rausnimmt und stattdessen so ein bisschen auf Lichtstärke achtet. Das sind auch nur Gerüchte jetzt quasi.
Ich meine, es wird wahrscheinlich auch wieder eine Leica-Zusammenarbeit sein. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht mal eine mechanische Blende haben könnte. Ja. Das wäre was, was wir bei Huawei gleich auch noch sehen werden und auch schon gesehen haben, auch bei Samsung, muss man fairerweise schon sagen. Aber das wäre so im Fotobereich das, was wirklich noch halbwegs revolutionär wäre, sagen wir mal so, weil das ist dann natürlich einfach einer der Unterschiede und das bricht noch eine Grenze zu einer Spiegelreflexkamera. Die Qualität der Fotos wurde jetzt schon durchaus damit verglichen. Das hat unser Test auch bestätigt, das Testvideo ist inzwischen auch raus. Könnte mal für ein paar Klicks sorgen, kann man mal ganz transparent sagen. Ich weiß nicht, wann schon ein Video schon mal so schlecht funktioniert hat. Ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es auf so wenig Interesse irgendwie stößt. Ist aber ein gutes Video. Aber so ist das manchmal. Hashtag Cyberdog. aber ja, Periskopkamera steht auch noch im Raum natürlich. Krasser Zoom ist immer so ein Thema.
Ja, ist irgendwie jetzt der krasse Fokus geworden, Zoom irgendwie. Jeder braucht die ultimative Zoom-Kamera, die bis zum Mond gehen kann und dann nicht den Mond richtig fotografieren. Vielleicht gibt es da ja auch was jetzt. Das müsste eigentlich jetzt wirklich mal irgendein Tech-Unternehmen aufgreifen, wirklich so eine Zoom-Kamera, so das ist unser Foto vom Mond und so machen es andere mit KI-Berechnungen sich irgendwie so drüber lustig zu machen. Wäre fast ein Apple-Move
eigentlich. Es wird fast kommen. Wobei ich mir auch, also bei der ganzen, als ich so das Thema so ein bisschen aufgearbeitet habe, hab mir auch so gedacht, was habe ich da mit Tommy im Podcast auch gesagt, warum eigentlich, es ist immer das Gleiche und weil ich kann von meinem Handy nicht erwarten, dass es so cool wird wie mit meiner richtigen Kamera, das geht einfach physikalisch nicht und dann lade ich mir doch einfach gucke ich mir ein gutes Foto im Internet an, also das macht keinen Unterschied, ob ich das Foto gemacht habe oder nicht, oder? Also wenn es einfach nur ein Foto vom Mond sein soll.
Ja, das ist schwierig, vielleicht wenn der Mond irgendwie beim Mond sieht halt wirklich, glaube ich, immer ziemlich ähnlich aus, aber ja, ich glaube, es geht einfach ums Prinzip. Es gab ja jetzt auch nochmal irgendwie mit so Kinderzähnen irgendwie, die da nachträglich rein.
Ah ja, habe ich auch noch gesehen.
Also das finde ich schon ein bisschen eher schwierig, weil
Da hat keine Zähne.
Ist halt so.
Ja, ist halt ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das mit den Mondfotos, das geht mir so ein bisschen wie bei Sehenswürdigkeiten-Fotos. Weil ich weiß nicht, ob das, wenn du so unterwegs bist und dann, keine Ahnung, bist du irgendwo in der Stadt und dann fotografierst du es mal, weil du das Gefühl hast, man muss es fotografieren. Ja. Und dann du wirst auf gar keinen Fall so ein gutes Foto machen, wie es schon irgendwo im Internet gibt. Und dann ist es, glaube ich, immer so der Twist von Leuten, dann ein Selfie davor zu machen, um sich selber zu beweisen, dass sie wirklich da waren. Ich verstehe schon. Ich gebe mich da, bin da selber schuldig, aber dann nachher bei mir immer so, ja gut, jetzt habe ich hier 20 Fotos vom Eiffelturm. Das sieht gleich egal aus.
Ist das nicht sogar eine Straftat, die du da begangen hast, oder hast du das bei Tag gemacht, als die Beleuchtung nicht an war? Oder
du darfst die Lichter nicht fotografieren, oder? Ich glaube, die Lichtstau steht unter Copyright oder sowas, weißt du nicht so?
Vielleicht ist das auch ein Mythos oder so.
Ich habe jetzt letztens bei einem YouTube-Video gesehen, dass man in den USA nicht in den Nationalparks Videos machen darf, dass da jetzt irgendwie so ein dass die so ein Copyright claimen können oder so auf eine Art und dass es da halt wirklich heftige Strafen gibt und so. Ich weiß nicht, ob die das jetzt neulich geändert haben, aber das war bei einem Video von Samuel Elkins, das ist so ein Fotograf. Und da stand das so in den Kommentaren und er meinte, keine Sorge, ich war außerhalb von diesem Park. Da habe ich auch nicht recherchiert, muss ich zugeben.
Vielleicht irgendwie, weil Leute da irgendwie Schwachsinn gemacht haben und sich dabei gefilmt haben, vielleicht um das, aber kann man einfach so ein Park, so, ja, so ein, also wenn Nationalpark,
du da so, ja, Copyright? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Copyright ist, aber irgendeine, also dass du da nicht filmen darfst oder so, theoretisch. Ja. Oder nicht veröffentlichen darfst, ich weiß es nicht genau. Bildrechte am Park, weil irgendwie werden die da bestimmt begründet bekommen. Aber das Ding ist halt, in den USA und so und auch in Kanada haben die halt so irrational kranke Strafen. So, wenn keiner nur fährst so, und dann steht einfach so ein Schild, ja, wenn du hier jetzt, oder wenn du litterst, also Müll rauswirfst, bezahlst du halt $2,400 Strafe oder so. Da steht nicht mal 2,400, sind 2,378. Das ist einfach so eine random Zahl. Das ist einfach so möglichst hoch, um abzuschrecken.
Okay,
ich glaube, das ist in den USA nicht anders. Von daher, ja, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das irgendwie verbieten wollen, würde ich sagen.
Ich muss wirklich sagen, wie sind wir hier überhaupt hingekommen?
Ich habe keine Ahnung. Beim Xiaomi 13 Ultra waren wir. Und ja, das steht an. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Dafür sollte man den Kanal, ja, den habt ihr eh schon, muss ich eigentlich sagen. Okay.
Abonniert, gefolgt.
Ich habe so das Gefühl, als ob es auch was Neues von Google Pixel gibt.
Ja, keine Woche ohne, dass Google irgendwas liegt. Diesmal ist es der Stand, beziehungsweise der Halter von dem Pixel Tablet, was jetzt zu Google I.O. wohl kommen soll. Und den hat man ja auch schon in Videos gesehen. Also ist jetzt nicht so der größte Leak. Sie haben nicht wieder irgendwo was liegen gelassen, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Sie haben
was leaken gelassen.
Oh, ja. den hat man auf Produktfotos jetzt gesehen und in der App von der Google Home App. So.
Ah, ja, okay.
Da findet man jetzt heraus, dass es wohl zwei Versionen geben könnte. Einmal eine, die wirklich zum Einbinden so als so ein Nest-Hub quasi ist, dass man da seine Lichter und sowas aus der Home-App sehen kann. Und als einfach nur so ein Charging-Dock, wo ich mir dann aber auch denke, ist auch ein bisschen komisch dann, oder?
Ja.
Wenn man dann einfach lädt und dann irgendwas noch anschauen kann. Ja, ja. Zwei Versionen soll es da wohl geben.
Vom Pixel-Stand.
Genau.
Tablet-Stand.
Wenn wir dann sehen, wann das rauskommt.
Wann ist Google I.O. im Juni?
Ja, haben sie jetzt, glaube ich, angekündigt. Mai oder Juni, irgendwie so rum.
Spätestens dann. Aber bis dahin gibt es sicherlich noch ein paar Leaks.
Ja, bis dahin lassen die das noch irgendwo liegen. Pixel 7a haben sie ja schon geleakt, was quasi schon da auch rauskommen soll.
Also ja.
Sind wir ganz zuversichtlich, dass Google das hinkriegt.
Gehe ich auch mal schwer davon aus. Wer aber wirklich was vorgestellt hat, ist Huawei. Und man sagt ja immer, Huawei ist tot oder nicht mehr da. Und
das sehen die anders.
Das sehen die anders und das finde ich, das sehen die auch dann vielleicht auch zu Recht anders. Denn die haben die neue P60-Reihe vorgestellt, was man ja einfach mal sagen muss, war vor ein paar Jahren der
Kamera
King. Ja. Also, ich wollte sagen, der Shit.
Der Shit.
Also wirklich, um es derb zu sagen. Kennst du dieses Meme so? Irgendwie ist das so ein Sportler, der sagt irgendwie so total, oh, entschuldigen Sie, Sprache, aber
ne? Ja.
Und dann, ich weiß nicht mehr, was der sagt. Aber das ist so. So habe ich mir jetzt gefühlt. Das P60, ich wollte vorstellen, das P60 Pro und das P60 Art, die sind alle relativ ähnlich, muss man sagen. Ja. Unterschiede gibt es da vor allen Dingen ein bisschen im Design. Das P60 Art sieht ein bisschen verschnörkelter aus auf der Rückseite. Sieht ganz cool aus, finde ich. Erinnert mich auf eine Art an eine Kompaktkamera. Irgendwie so diese Linse, das ist so ein bisschen wie bei so einer Digital-Kompaktkamera der Verschluss ist, weißt du, wenn die Linse zugeht.
Ah ja, ja.
So, irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran. Ich weiß nicht, wie man es fachtechnisch besser ausdrücken kann.
Ist eine Form.
Ja, genau. Aber an sich ist es ja insgesamt relativ das ähnliche Handy. Wir haben ein 1,5K-Display auch, hat keine WQHD-Plus-Auflösung, ist aber LTPO, ich glaube, in allen Variation. Wir haben schnelles Laden bis zu 88 Watt in den Pro- und Arts-Modellen.
Komische Grenze irgendwie,
88,
oder?
88, kann man, okay.
Ja, nee.
65 Watt, glaube ich, in der normalen und dann 50 Watt kabelloses Laden. Bei der Kamera ist, glaube ich, in allen, die Hauptkamera ist in allen die gleiche.
Ja, und dann ändert man die Zoom-Kamera im Pro, was dann quasi nochmal...
Das ist eine 48 Megapixel Telekamera. und dann im Art hat man noch eine bessere Ultraweitwinkelkamera.
Genau,
so ist das. Also Step für Step was Besseres. Aber die Hauptkamera hat in allen Fällen auch eine mechanische Blende. Und das haben wir bei Huawei schon vom Mate 50 Pro, kennen wir das schon. Und das gab es, glaube ich, im Samsung S9, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon. Blende ist dafür verantwortlich bei einer Kamera, bei einer Spiegelreflexkamera, wie offen quasi das Objektiv ist die Aperture. Normalerweise ist es bei Handys so, dass die nur auf eine mechanisch, wirklich nur physisch, nur immer gleich offen ist, mhm, quasi. Das ist dann F,17, F,18 oder sowas. Und dass sie dann quasi digital ein bisschen zugemacht wird, um weniger Licht reinzulassen, wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen heller draußen ist. Und bei dem ist es jetzt so, dass die mechanisch kleiner gemacht werden kann und du das in mehreren Blendenstufen, wir haben da eine Range von F,14, was schon sehr lichtstark ist, was schon dafür sprechen dürfte, dass das Huawei P60 Pro sehr gut im Lowlight-Bereich sein kann. Mhm. Da ist natürlich auch noch Sensorgröße und Pixel, wie auch immer, alles auch noch für verantwortlich. Aber allein mechanisch kann die da mehr Licht aufnehmen und das kann dann geschlossen werden bis F4. Und was ist dann schon ein ganz guter Wert für Tageslichtfotografie. Ich kenne den alten Fotografiespruch noch, wenn die Sonne lacht, Blende 8. So weit geht es nicht zu. Aber das ist schon richtig cool, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stufen sind. Ich habe 8 im Kopf, aber könnten auch weniger sein. Aber das ist F,18, F2, F2,4, F2,8, F3,2, 3,5, F4 oder irgendwie sowas, dass man das so mechanisch schließen kann. Und das sieht auch relativ cool aus. Das sieht man dann wirklich auf der Kamera, wie sich das so ein bisschen weiter schließt.
Ja, ist schon irgendwie auch beeindruckend. Das macht ja kein anderer gerade mehr. Ne, Samsung hatte es mal, aber hat es dann...
Bei Samsung waren es auch nur 2 Blendstufen, da konntest du, glaube ich, zwischen F,16 und F2 oder so. Also das war der Unterschied jetzt nicht so krass. Da hat man jetzt schon ein bisschen mehr Variabilität. Beim Mate 50 Pro haben sie es, wie gesagt, schon gemacht und ich glaube auch in der gleichen Form. Ich weiß nicht, ob es auch so lichtstark war. Das probiere ich gleich mal aus, weil das Mate 50 Pro haben wir gerade hier. Das ist schon eine sehr coole Sache. Aber ja, da das ist natürlich auch noch optisch bildstabilisiert. Von daher, die arbeiten jetzt nicht mehr mit Leica zusammen, das macht Xiaomi ja, aber die haben diese X-Image Kameras so. Und das soll auch so ein bisschen der neue Standard werden für Smartphone-Fotografie. Und da haben sie auf jeden Fall das Potenzial für, würde ich sagen, und auch die Hardware und die Software. Ist halt nur schade, dass das Gerät
ja so ein bisschen zurückgehalten wird von den Sanktionen. Einer zum einen mit dem mit der Software, keine Google-Dienste. Für einige vielleicht sogar ganz gut, dass keine Google-Dienste da sind. Für andere natürlich ein absoluter Dealbreaker. Und es gibt mittlerweile so ein paar Umwege, wie man quasi auch da sich quasi ein ähnliches Smartphone, wie man das jetzt im Laden kriegen würde, quasi bauen kann. Aber es ist natürlich nicht out of the box, so wie wenn ich jetzt in Saturn gehe und mir ein neues Smartphone kaufe.
Genau.
Prozessor ist auch nicht so das Neueste, was man jetzt von so einem Flagship erwarten würde. Es ist der Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, was, glaube ich, der längste Produktname ist. Die dürfen ja weiterhin keine 5G-Chips verbauen und kriegen aber anscheinend von Qualcomm extra so eine...
Ja, müssen das Modem rausnehmen, ne? Ja. Aber ich meine, leistungstechnisch ist das auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Also das Gute ist ja dann, dass es schon der 8 Plus ist, der dann auch von TSMC schon gefertigt wurde und nicht mehr von Samsung. Von daher auch ziemlich effizient. Von daher ist es eigentlich wieder ein super spannendes Smartphone.
Voll, ja.
Was wahrscheinlich auch schon trotzdem in Deutschland irgendwie released wird. Oder?
Ja, es ist jetzt so ein Event angekündigt. Ich weiß nicht, ob sie das da quasi schon bestätigt haben, aber es ist die gleiche Grafik wie in der China-Veröffentlichung. Ja, Huawei P60-Serie und Flaggschiff-Produktlaunch kommt.
Ja.
Ja, da sind wir gespannt.
Es wird natürlich preislich dann auch nicht wieder ganz günstig. Das auch dann kommt dann noch da hinzu, für den Preis dann die Google-Kompromisse zu machen, auch wenn es da Workarounds durchaus gibt. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, das dann so zu verkaufen. Aber womit sie vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben könnten, ist die neue Smartwatch, die sie auch vorgestellt haben, schon in China. Und zwar die Huawei Watch Ultimate. Nicht Ultra? Aber Ultimate. Aber man zieht preislich mit der Ultra, würde ich sagen. Wohl nicht ganz. Man ist ohne LTE, glaube ich, bei 57 Euro.
Okay.
Das ist schon ein starker Preis, aber es könnte die Smartwatch sein, die am ehesten wie eine hochpreisige Luxusuhr aussieht, finde ich, weil die sieht schon sehr nach einer Rolex oder sowas aus, finde ich. Ohne Ahnung von Uhren zu haben, aber.
Also es ist schon, würde ich sagen, so eine gehobene Uhr. Also es sieht auch nicht nach einer Smartwatch aus, sondern geht, glaube ich, eher in die Richtung der Uhr. Es gäbe jetzt so irgendwie so ein Vergleichsuhr, so die Apple Watch Ultra, die sieht dann schon mal weniger nach einer Uhr aus, finde ich. Und ja, man hat da, glaube ich, alles reingepackt, was man hatte. Saphirglas, es gibt auch einen Tauchcomputer.
Ja.
auch verschiedene Bände habe ich eben gesehen, wo man das irgendwie hört, weiß ich auch nicht.
Ja, so ein neues Material auch für das Armband quasi, okay, was nochmal leichter und irgendwie widerstandsfähiger ist als Fluorelastomer, was zum Beispiel in der Apple Watch und so verbaut wird. Es ist sogar, hat einen 10 ATM Wasserschutz, also ist wirklich als Tauchcomputer dann mehr oder weniger geeignet. Ja, und da wird natürlich, ich glaube, Prozessor ist trotzdem noch der gleiche wie vorher, aber man muss halt sagen, also wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem ganzen Tracking der Huawei-Uhren gemacht und das wird auch hier wahrscheinlich keine Ausnahme sein, sondern noch besser. Was ich interessant finde, ist, dass es auch ein LTPO-Display hat.
Ja.
Das hat man sonst echt nur bei der Apple Watch tatsächlich und das dürfte dann dafür sorgen, dass euer Always-On-Modus nicht ganz so viel am Akku zieht wie normalerweise. Die Akkulaufzeit wird ja auch aber sehr gut sein. Ich glaube, die wird mit 14 Tagen angegeben. Ist natürlich wieder das Huawei-eigene Betriebssystem, also kein Wear OS oder so, aber das hat ja durchaus seine Vorteile, wie eben die verbesserte Akkulaufzeit.
Ja, genau. Also es gibt auch mittlerweile so ein paar Drittanbieter-Apps in der App-Gallery. Natürlich nicht so umfangreich, aber sie bemühen sich da quasi auch was anzubieten und ja, ich glaube, für so, wenn man wirklich Sport machen will, ist das dann gar keine schlechte Wahl letztendlich.
Ja, und ich muss sagen, der Preis wirkt teuer. Sie hat aber auch viele Funktionen und gutes Tracking. Und ich habe keine Ahnung von Uhren, aber Uhren gehen ja zu horrenden Preisen raus. Und natürlich wird so eine Huawei Ultimate jetzt nicht so ein Investment sein und die wird an Wert auch ein bisschen verlieren, weil wenn du, glaube ich, eine Rolex kaufst und die ein Jahr trägst, kannst du sie wahrscheinlich zum gleichen oder zu einem besseren Preis wieder verkaufen, so wie der Markt da aktuell ist. Aber ich weiß auch, dass manche Leute einfach, und ich überlege das selber dort, ne, neben der Apple Watch noch eine normale analoge Uhr zu haben, weil ich das irgendwie schön finde als so Accessoire. Und das ist so, finde ich, das Modell. Und das war bei der Huawei Watch GT 2 Pro vorher so und bei der GT 3 Pro so ein bisschen. Das ist schon, ich glaube, für ganz viele wäre das so, okay, dann brauche ich nur diese eine Uhr. Brauche ich nur diese eine Uhr. Vom Brauchen kann ja sicherlich nicht die Rede sein. Aber es sieht schon geil aus, zumal das Thema Satellitenkommunikation zumindest in China angedeutet wurde, wie das jetzt hier in Europa aussieht, schwer, inwiefern das oder in den USA erlaubt werden würde. Aber wir haben da auch einen zusätzlichen Button dran, auch wie bei der Apple Watch Ultra. Ja, man muss sagen, ist es einfach eine Kopie? Ist keine Kopie, ist ja schon die eigene.
Es ist Ultimate, nicht Ultra.
Ja, es ist ja auch, es sieht ja jetzt nicht auch aus, es sieht ja komplett anders aus im Bereich der Uhren. Ja. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, hätten sie es gemacht, wenn die Apple Watch Ultra es nicht gemacht hätte. Es muss schon, wenn Apple es nicht macht, man hat so das Gefühl, Apple ebnet so ein bisschen den Weg, dass es dafür einen Markt gibt, theoretisch.
Ja, ich glaube, die Reaktion darauf wäre vielleicht auch von allen so ein bisschen gedämpfter nochmal. So, ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie die 2000-Euro-Uhr irgendwie, sondern es ist noch irgendwie realistisch und es gibt eine teurere Uhr auf dem Markt. Also warum nicht, wenn man quasi einen ähnlichen Funktionsumfang bieten kann? Ich meine, Amazfit hat auch diese Falcon.
Oh, ja.
Die ist ja auch bei 600 Euro, glaube ich. 500.
Ja, und ich meine, so Garmin-Uhren sind auch sauteuer.
Ja.
Ne? Also das ist das Ding so. Und deswegen ist, habe ich so mal, da gibt es genauso eine große Spanne wie bei Smartphones einfach. Du kannst auch mit Mi Band 7 happy sein für 30 Euro. So, ne? Es ist nicht, es trackt nicht genauso gut, es sieht auch nicht so schön aus, sind nicht gleiche Materialien. Nicht gleich Funktionsumfang, wie auch immer. So, aber wirklich das, was man davon braucht. Und ich glaube, man kriegt eine gute Smartwatch für unter 200 Euro. So, da geht es ein bisschen mehr in die Extremsituation-Szenarien. Ne? Das ist bei einer Apple Watch Ultra auch so. Ja, okay, wenn du Trailrunner bist und klettern gehst und auch tauchen gehst, ey, dann kann sich das lohnen. Aber es ist halt immer so, es wirkt halt immer so, ja, du bist damit in der Wildnis, wenn du auf dich allein gestellt bist, kommst damit klar. Ich denke mir so, ja, ich bin halt nur nie in der Wildnis auf mich allein gestellt. Also für den Fall, dass ich mich mal in so eine Situation begebe, ja, okay, aber so, ich gucke, ich sehe so eine, sehe sowas, so eine Ankündigung und liege auf der Couch. Also, guck die Office irgendwie so.
So, das glaube ich. Also, so wenn man vielleicht auch so spontan, nicht spontan, so hobbymäßig vielleicht mal taucht im Urlaub, könnte ich mir das noch gut vorstellen, weil so Tauchcomputer sind tatsächlich sehr teuer, habe ich gesehen. Und wenn man das dann quasi schon in seiner Uhr drin hat, die man sowieso mag, weil sie halt schön aussieht und man diesen Luxus haben will.
Ja, das war ja auch ein bisschen der Case bei der Apple Watch Ultra. Das war so, ey, ja, aber durch den Tauchcomputer, auch wenn man dann noch zusätzlich irgendwie bezahlen musste für die App, aber dann 2 Euro oder 3 Euro im Monat tut ja nicht so weh wie, ne?
Ja, ich meine, wenn man schon sowieso bei der Apple Watch Ultra ist, dann wird man die paar Euro haben, glaube ich.
Ne? Ja, ich würde mal gegen rechts ja nur einmal einen Kaffee holen oder so. Ja. Ne? Klar. Aber da, das war der Case wurde ja auch immer gemacht, so okay, das ist dann dafür gar nicht so teuer, wenn du dieses Feature zusätzlich hast. Und das wird auch sicherlich hier so sein.
Was man aber noch sagen muss, die Vorbestelleraktion in Deutschland ist schon quasi bekannt gegeben worden und man kriegt ein Jahr McFit dazu.
Was das ist gut.
Sehr interessant ist.
Das jeder oder ist es eine limitierte Stückzahl? Aber es lohnt sich doch voll.
Gute Frage, ja. Also,
das kostet glaub, 20?
Nee, ja, okay, aber die haben ja auch dauernd irgendwelche Angebote, wenn man Neukunde ist. Also.
Aber es kostet mindestens ein 20 im Monat, dann bist du bei 240 Euro.
Ja, irgendwie so in der Richtung ist das.
Und, ja, also von daher lohnt sich das No-Brainer, würde ich sagen, oder? hast du dann bald so einen McFit-Ansturm einfach.
Bei eBay-Kleinanzeigen die ganzen Gutscheine verkaufen von den Leuten, die es dann nicht brauchen,
oder nur die,
tauchen gehen.
Oder die Uhr dann wieder verkauft und das McFit-Abo wird gehalten.
Das ist so.
Das ist es vielleicht. Okay, was vielleicht sonst eher wahrscheinlich nicht auf Kleinanzeigen landen wird, ist das Huawei Mate X3, was auch vorgestellt wurde. Ob das nach Deutschland kommt, das ist eher fraglich. Das wird wahrscheinlich für China exklusiv bleiben. Aber es ist neu foldable.
Genau, ja.
Und irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Ich habe es mir auch nur kurz gesehen.
Ja.
Aber irgendwie.
Ja, auch wieder so alles, was geht, irgendwie. Selber Prozessor wie im P60, der 8 Plus Gen 1 4G. Tolle Displays mit 120 Hertz und LTPO auf beiden Seiten.
Naja. Aber es ist doch nicht so wie das Mate X2. S? Welches hatte ich denn nochmal letztes Jahr in Mailand in der Hand, was so andersrum aufgeklappt ist? Das da war auch geil, das hatte so einen Button und dann ist das so aufgesprungen.
Ah,
das war wie so ein Butterfly.
Ich glaube, das war das S.
Ja, das müsste das gewesen sein. Ich glaube, ehrlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, klappt das Mate X3 anders, oder?
Das klappt so auf, wie
alle anderen das auch.
Kennt, ja.
Ja. Deswegen.
Vielleicht dann das X3.
X3S, vielleicht. Vielleicht haben sie diesem Formfaktor bzw. diesem Foldable Design auch Goodbye gesagt. Aber ja, das ist mal wieder ein Foldable. Ohne besondere Features.
Man hat hinten irgendwie so ein, wieder so ein fancy Rückkamera-Modul mitten in der Mitte.
Ja.
Was irgendwie, sie schreiben hier, 12 Stunden braucht und 29 Schritte, um das zu überhaupt herzustellen.
Ach so.
Was schon krass ist, nur für so ein Gehäuse.
Ich dachte gerade, literally Schritte. Ich so, Moment, was soll da hinlaufen?
Ja, dafür brauchst du dann die Huawei Ultimate, damit du tracken kannst, dass du genau die 29.
Ich würde mal gerne, ob es so Leute gibt, die wirklich richtig Huawei komplett Ausstattung haben, die dann voll benutzen, die einen Laptop davon haben, die dann eine Huawei Watch Ultimate haben, die komplett im Huawei-Ökosystem sind.
Das ist ein paar, ne? Das ist, glaube ich, auch relativ angenehm da, weil so hin und her quasi haben sie ja mittlerweile auch dieses, ich weiß gar nicht, wie sie das System nennen, aber du kannst ja auch irgendwie auf die Lautsprecher irgendwie deine Musik ziehen in diesem Interface und dann läuft das da. Das geht schon so in Richtung Apple-Universum. Und wenn man dann da so glücklich ist, so ist bestimmt nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Also in China auch nochmal ein anderes Thema als hier. Ja. Da sind die Google-Dienste ja eh nicht so krass. Aber gut, das ist das neue Foldable. Du hast gerade schon was gesagt bezüglich, naja, so doch nicht, ich hab's vor. eine Meldung, über die wir ein bisschen gestolpert sind, ist was von Amazon, was irgendwie user-friendly ist.
Ja, weiß auch nicht, was passiert bei Amazon. Nee. Man hat irgendwie sein Gewissen entdeckt oder so. sie wollen jetzt in Zukunft, das ist bisher nur für Amerika, glaube ich, angekündigt, anzeigen, wenn ein Produkt häufig retourniert wird.
Ja.
Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man quasi sieht, hier, das wird dauernd zurückgeschickt. Kaufe ich es mal lieber nicht, sondern irgendwas anderes, was nicht diese Warnmeldung hat. Und es ist sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, dass bei Amazon recht wenig dafür getan wurde, so dass es hilfreich ist, bei der Kaufentscheidung, weil Amazon-Bewertungen sind mittlerweile ja, es ist viel gekauft, viel auch einfach Quatsch und es hilft einem nicht mehr wirklich weiter. Ja. So eine grobe Einschätzung, aber so zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Kabel kaufen willst, also USB-C-Kabel schon allein, da hast du 10.000 und du denkst dir, ja
gut. Enio-Kabel.
Welches ist jetzt gut, welches funktioniert, welches bietet auch das, was da draufsteht und wenn Leute das dauernd zurückschicken, dann ist so ein Hinweis ja gar nicht mal schlecht und dass Amazon das jetzt macht, hat mich schon so ein bisschen überrascht, weil Es gibt andere Shops, die das teilweise so machen. Galaxus hat das jetzt so ganz aufgeschlüsselt, auch welche so die meisten Garantieanfragen haben und so ein Kram. Also ich finde das mega hilfreich bei der Entscheidung, was ich mir dann kaufe.
Ich glaube, ich habe eher das Gefühl, dass Amazon seinen Purpose wiederentdeckt hat. Also Amazons Unternehmens-Purpose, also Purpose ist so die Mission, der Auftrag quasi. Das kann man vielleicht, ich glaube, hier von Adidas oder so war das zum Beispiel Crush Nike. Das war so nach der Philosophie haben sie gelegt, einfach nur Nike zu überholen. Mhm. Und bei Amazon war es, meine ich, den userfreundlichsten Shop, die userfreundlichste Shopping-Erfahrung im Internet zu bieten. Und ich glaube, so hat es auch angefangen, deswegen sind die so erfolgreich geworden, allein durch Prime-Shopping, dass es so schnell wie möglich bei dir ist. Das ist einfach, war so ein Game-Changer. Das kannte man so in der Form vorher nicht. Und haben jetzt auch ganz viele andere Unternehmen gebraucht. Die wenigsten Shops kommen auf die Schnelligkeit nach wie vor, oder?
Also ich finde es mittlerweile schon sehr enttäuschend, was Amazon so bei Lieferzeiten oder so abliefert. Also wenn du mittlerweile irgendwie so, also ich lebe jetzt auch nicht mehr in irgendwie so einer Großmetropole, immer noch nah dran, hier NRW, Ballungsgebiet. Ich glaube, einen optimaleren Punkt gibt es nicht, um sowas mit Warenzentren zu machen. Aber, also, keine Ahnung, dann bestelle ich irgendwas bei Amazon und dann steht da, kommt in 3 Tagen. Also, wozu zahle ich Prime? Also,
ja, echt? Okay, ich habe eigentlich ziemlich positive Erfahrungen. Ich weiß noch, die Apple Watch hier, die kam, die wurde freitagsmittags um 15 Uhr bestellt, die war morgens um 8:30 hat der Postbote geklingelt bei mir. Ne?
Aber ich habe das Gefühl, das ist nur noch ein sehr enger Produktstamm, der quasi immer in so einer Nähe da ist. Und also ich habe tatsächlich überlegt, mein Prime zu kündigen, was ich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnte, weil keine Ahnung, ich bestelle überall bei einem deutschen Shop, also wirklich nur bei so ganz kleinen, wenn du da irgendwie bis nachmittags bestellst, dann geht es vielleicht sogar noch in den Versand.
Ja.
Und DHL ist tatsächlich sehr zuverlässig bei sowas, in einem Tag das irgendwo hinzukriegen.
Ja, das muss man sagen.
So.
Also bei allen, wie man selber Postboten und Paketboten manchmal schimpft, machen die schon eine krasse Arbeit. So. Und ich möchte auch nicht mit denen tauschen. Es gibt immer mal sicher Probleme, aber ich glaube, bei der Menge an Sachen, die da so täglich verschickt werden, ist das immer noch ein kleiner Anteil. Von daher, Shoutout an alle Leute, die uns Pakete bringen. Was ich aber sagen wollte, also ich glaube schon, dass es die Anfänger waren, die Amazon in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren groß gemacht haben, auch so dann dieser Prime-Ansatz, okay, du kannst nicht nur Pakete bestellen, du findest Video und Musik und so, das alles in einem Ort zu haben und das schon irgendwie kundenorientiert. Ich glaube, sie haben es aber ein bisschen verloren, gerade mit so Bewertungen sind ein Thema, wo du einfach nichts mehr drauf geben kannst, diese ganze, heißt das Verified? Nein, diese verifizierten Käufe. Fein, genau. Und so, auch, keine Ahnung, Bestseller oder Amazons Choice sind dann natürlich auch so Tags, die vielleicht helfen können. Und insgesamt ist es so ein bisschen weniger geworden. Das ist jetzt mal wieder, glaube ich, so ein bisschen, das ist wirklich mal in Form von, okay, das ist jetzt, das schmälert die Chance, dass du das vielleicht das Produkt bestellst. Und vielleicht zeigen die Frage ist, ob es dann andersrum auch was gibt, was zeigt, was wenig retourniert wurde oder so, was dann besonders zuverlässig ist, ob die das direkt, ja, wie auch immer. Also das schmälert ja theoretisch die Chance für einen Verkauf von manchen Produkten. So, ob wie wenig, vielleicht rechnet sich es aber auch einfach.
Genau, aber also wenn man jetzt mal irgendwie so denkt, Amazon kapitalistisches Unternehmen, wenn wir anzeigen, was viel retourniert wird und die Leute es dann nicht mehr kaufen, dann retournieren sie es nicht und wir müssen es nicht teuer irgendwie entsorgen oder so.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Vorteil für die.
Ist wahrscheinlich einfach, lohnt sich einfach nur für die und die argumentieren nur ökonomisch, weil das ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, das System ist im Backend bei denen sowieso vorhanden wahrscheinlich und die machen einfach nur, machen dann so einen Tag, der wird getriggert ab so und so viel Prozent. Zack.
Ja. vielleicht wollen die einfach nicht mehr diese Palettenvideos auf YouTube haben.
Ich glaube schon. Ja, warten wir mal ab. Ist natürlich erstmal nur für die USA, aber grundsätzlich finde ich das eine gute Sache und ich glaube, Online-Shopping ist was generell überdacht werden muss, auch in Bezug auf Retouren generell, Rückversand, kostenloser Rückversand und so weiter, für den Umweltimpact und so. Und wenn dann natürlich noch kapitalistische Riesenunternehmen noch mehr Geld machen können, ist doch alles umso viel besser, oder? Hast du außer Amazon eine Empfehlung der Woche?
Amazon ist definitiv nicht meine Empfehlung der Woche. Ich habe überlegt, ob ich es empfehle. Ich finde es so okay bis gut. Ich habe viel Schlechtes dafür irgendwie drüber gehört. Ich habe jetzt den letzten Black Panther Film nachgeholt, wo es ja quasi auch um die Verabschiedung von Chadwick Boseman geht, der ja leider gestorben ist. Und ja, von vielen gehört irgendwie, dass der nicht so gut sein soll. Und also ich habe auch immer eine andere Erwartung bei Marvel-Filmen. Aber ich fand den jetzt okay. Also war so das, was man halt immer kriegt, war jetzt nicht der stärkste. Und ich fand eigentlich auch, dass sie das ganz gut irgendwie gelöst haben. Ja, kann man sich mal angucken. Ist auf Disney Plus. Mittlerweile habe ich auch irgendwie gar nicht mehr so den Anreiz, bei Disney so Marvel-Filmen ins Kino zu gehen.
Ja.
Weil ja, schaue ich dann lieber dann doch zu Hause.
Ja.
Also kann man sich schon mal irgendwie ansehen. Also wird man jetzt nicht bereuen, denke ich.
Kann man machen.
So, jetzt nicht die stärkste Empfehlung. Ja.
Ich glaube, ich kann nicht wirklich mithalten. Ich überlege gerade super, was ich für eine Empfehlung habe. Ich habe sonst den letzten Film, den ich glaube ich gesehen habe, den habe ich letzte Woche schon empfohlen. Mhm. Das ist mit Harry Styles, ne?
Ja.
Hast du rausgefunden, wie der hieß? Das habe ich wieder.
Don't Worry,
Darling. Darling, ja, genau. Habe ich sonst was gesehen?
Keine Erdnussbutter diese Woche als Empfehlung, oder?
Ey, das kann man mal sagen. Also ich hab ja eine starke Meinung gehabt, dass es die beste Erdnussbutter ist, die man hier kaufen kann. Mhm. Und ich habe als Beweis 5 Erdnussbutter hier im Rossmann gekauft und jedem eine gegeben, der eine haben möchte, mit quasi, okay, wenn dem nicht, mit Garantieversprechen von mir aus. Wenn es nicht die ist, dann muss man mir nichts dafür bezahlen. Und wenn es die ist, dann ja, ich gerne meine 4 Euro wieder. Und was ist dein Review?
Ja, also ist schon für mich nicht so die Brot-Erdnussbutter.
Ja, aber du hast auch die Creamy gehabt, oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, ist die Crunchy, die Brot.
Ja, ja, die ist fester, die soll ich fester.
Ah, okay. Ja, dann habe ich vielleicht einfach die falsche gekriegt. Vielleicht, ja, egal. Nee, also für so Soßen oder so kann ich mir das schon gut vorstellen. Ist schon nicht schlecht, sehr erdnussig.
Ja, das finde ich lustig, weil alle haben gesagt, ja, ich mag schon lieber die super industrielle mit mehr Zucker drin. Wo ich mir auch denke, und guck mal, das ist so ein bisschen wie bei Bier, bei Wein, bei Kaffee. Am Anfang so, magst ja den lieblichen Wein, der süß ist, das Bier, das nicht nach viel schmeckt, den möglichst egalen Kaffee. Und so mit der Zeit, wenn sich so ein bisschen so ein Gaumen entwickelt, dann kommst du ja so, okay, dann probierst du mal ein Merlot und ein bisschen eine ältere Rebe, keine Ahnung, oder mal ein Espresso, eine andere Bohne oder mal ein Craft-Bier. Und das ist auch bei Erdnussbutter. Ey, ich mag auch super 1,99 Erdnussbutter mit möglichst viel Zucker drin und Palmöl, was super ist. Ja. Aber wenn du so ein bisschen, so viel Verbrauch hast wie ich, dann gehst du auch mal, okay, wo ist der Erdnusscharakter da? Wo ist die richtige Salzigkeit? Wo brauchst du gar keinen Zucker? Die Röstaromen, wo sind die da? Und das ist die. So, das ist ein bisschen elevated. Mhm. Von daher.
Ja, bin ich vielleicht noch nicht Gourmet genug bei den Erdnussbuttern.
Dann kann ich nur empfehlen, einfach einen Löffel, ein Glas und dann ist das natürlich ein guter Snack.
Einmal durchziehen.
Das ist ein guter Snack auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten, was ich vielleicht empfehlen kann, was auch wieder egal, ich bin viel in Holland einkaufen. Das klingt wieder falsch. Aber ich habe.
Der Zoll muss vielleicht mal den Torfen da kontrollieren. Ne?
Boah, boah, letzten. Nee, nicht. Sowas kaufe ich da nicht ein. Habe ich gerade auch drüber geredet, es gibt diese La Croix, ist glaube ich französisch, aber es gibt es in den USA und so, das ist so Sparkling Water aus der Dose und ich habe so ein Problem damit, Wasser zu trinken und das ist so Sparkling Water mit Geschmack und erstmal, ich trinke gern aus Dosen, so, auch Bier und ja, das gibt es dann so mit Aroma und das gibt es irgendwie 15 verschiedene Geschmacksrichtungen da, aber das kriegst du einfach hier nicht.
Wie üblich halt irgendwie.
Ja. Leider. Und dann, aber in Holland habe ich so auch einen, die haben ja auch keinen Pfand da und das ist natürlich umwelttechnisch nicht so geil. Wobei die auch so, die haben auch so Recycling und die ist alles bio-certified und so.
Aber in Holland soll jetzt Pfand kommen, habe ich gelesen.
Statt hier Geld.
Okay, du bist informiert.
Ja. Und ja, da gibt es Charlie's Sparkling Water. Das sind so Dosen, die gibt es auch mit Zitrone und mit Grapefruit und so. 3 Geschmacksrichtungen. Ist aber halt 1 Euro die Dose, ist ein bisschen teuer und es gibt es auch nicht in Paletten. Aber da, wenn ihr mal in Holland seid.
Das wäre für mich immer so der Punkt, irgendwie so Wasser mit Geschmack. Okay, gibt es ja hier auch, aber in Dosen oder so ist es dann immer richtig teuer irgendwie.
Ja, das ist viel zu teuer. Du denkst ja in Holland eigentlich nicht, weil da kriegst du ja auch mal Bier für 40 Cent die Dose oder sowas, einen halben Liter. Aber das ist halt, wenn es so eine Palette gibt, weil in den USA kostet das halt nichts. Und das ist so, ich dachte immer, das wäre so ein YouTuber-Ding, aber das ist auch so zum Meme geworden so ein bisschen, aber das haben die schon bei The Office und so gedruckt, merke ich immer. Und deswegen. Ja, irgendwie brauche ich das. Ich kann nur noch so Wasser trinken.
Ja.
Ja. Das meine ich für Charlie's heißt das übrigens. Charlie's Sparkling Water. Oder so.
Ich habe gerade schon gedacht, dass schon wieder die Ted Lasso-Empfehlung kommt, dass
die jetzt wöchentlich kommt. Ja, kann ich wieder empfehlen. Ich fand die letzte Folge, glaube ich, sogar besser als die erste
in
der Staffel.
Ja, ich fand die zweite auch besser als die
erste. Ja, deswegen, heute geht's weiter. Ich freue mich. Das ist einfach schön. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ah, was ich auch noch empfehlen kann, was ich persönlich ganz cool finde, was ich gerne schaue, es gibt diesen Mark Twain Award. Okay. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Comedy. Da wird, glaube ich, jedes Jahr kriegt den jemand. Und jetzt hat den Adam Sandler bekommen. Hm. Und dann gibt es da halt so, ja, so Dankeschön-Reden. Und das sind so Anekdoten von Leuten, keine Ahnung, von Chris Rock, Ben Stiller und so, Jennifer Aniston. Und das gibt's. Ich weiß nicht, in den letzten Jahren hat Dave Chappelle hat dann auch schon mal gewonnen und dann gibt es immer so 3, 4, 5 Leute, die dann 5 Minuten reden. Und das gibt es alles auf YouTube. Mhm. Ist auf jedem Kanal, der auch keine Werbung fährt. Das kannst du also immer direkt gucken. Das ist ganz, ganz cool und ist irgendwie, keine Ahnung, ich mag diese, ich finde diese Stand-Up-Comedy-Blase halt ganz interessant und dann, ja, sind wir irgendwie, ich weiß nicht genau, wofür der den Preis bekommen hat, für sein Lebenswerk anscheinend, aber das kann sich jemand ganz cool angucken. Das ist irgendwie immer schön, wenn die sich alle gratulieren, alle Leute, die alle Millionäre da stehen und sagen, ja, wie hart sie es hatten, dann, wie sie es geschafft haben. Das gucke ich ganz gerne gerade. Ansonsten, glaube ich, kann ich technisch gesehen empfehlen. Den besten Tech-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das auch so seht, unterstützt uns doch gerne mit einem Like, einem Folge-Abo. Ja, einer Bewertung oder sonst irgendwas. Wir wollen noch ein paar mehr Leute erreichen. Also helft uns dabei. Wir sagen danke an Dreamy fürs Sponsoren der Folge. Und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund.
Ciao.
Tschüss.